Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich reise heute mit euch zur deutschen Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund e.V. Sport und Politik, so hört man gelegentlich auf den Sportplätzen, das gehöre nicht zusammen, doch nutzen nicht selten Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Fangruppen in den Kurven die große Aufmerksamkeit für eigene politische Botschaften. Und sind es nicht auch Politikerinnen und Politiker, die gern gezeigte Gäste bei internationalen Wettbewerben sind oder auch gern gesehene Gäste auf dem Sportplatz um die Ecke, wenn es um die Anschaffung eines neuen Kunstrasens geht? Es gibt Sportfreunde, die wünschen sich, dass der Sport unpolitisch sei. Doch war er das jemals? Darüber spreche ich heute mit Nina Reib. Sie ist Referentin des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Nina. Ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Dani, und ich bin total froh, dass du dass ich hier sein darf, ne, dass du mich eingeladen hast. Total schön, vielen Dank.
Gibt es ein Lieblingsstadion oder ein Lieblingssportplatz, wo du dich sofort wohlfühlst?
Na, es ist schon die Eintracht Frankfurt. Liegt so ein bisschen daran, dass ich so schöne Erinnerungen habe, nicht nur quasi im Stadion, sondern ich gucke von meinem Arbeitsplatz aufs Stadion und mit meinem ehemaligen Kollegen Hussein bin ich fast jede Mittagspause, wenn es irgendwie ging natürlich, haben wir einen Spaziergang ums Stadion gemacht und haben immer ein bisschen reinspinksen können und haben auf den Nebenplätzen die Eintracht trainieren sehen und so. Und das hat schon, hat eine große Verbindung gerade hergestellt.
Du bist in Köln, ich habe irgendwo Königsdorf, aber ich glaube, ich habe auch noch gehört, Frechen hast du in einem Podcast gesagt. Und in Belgien aufgewachsen. Wie kommt da die Beziehung zur Eintracht?
Naja, das ist tatsächlich eher jetzt neuer gewachsen. Ich kann in deinem Podcast ja sehr, sehr schlecht sagen, dass ich vorher keinen Verein hatte. Naja, ich werde es trotzdem so sagen, wie es ist. Ich würde auch nicht sagen, dass ich wirklich Fan bin, weil ich weiß, dass Fansein ein ernstes Geschäft ist. Und da würde ich sagen, da bin ich nicht zu ernsthaft dabei. Ich bin ganz, ganz starke Sympathisantin und mein Herz schlägt auch so ein bisschen für die Eintracht. Aber es ist, ich weiß, dass Fansein viel mehr ist und viel mehr Engagement braucht als das, was ich zeige. Genau, so würde ich das sagen. Und ich hatte schon immer irgendwie ein paar Vereine, die ich so im Blick hatte, aber in der Jugend war ich viel mehr sozusagen Supporterin von Handball. Spielen, so also von der Handballmannschaft in Eupen, ja.
Das heißt, in Eupen, das ist ja auch eine deutschsprachige Region in Belgien, wo auch Fußball gespielt wird, das hat sich dir nie so, also das hast du nicht dir angeschaut?
Naja, vor allen Dingen nicht die AS Eupen, die war mir immer unsympathisch und das war auch schon vor der Katar-Zeit. Also das lag auch unter anderem daran, dass in meiner Jugend dort auch schon die sogenannte arische Sturmfront AS Eupen aktiv war. Das war eine Nazi-Gruppe, die eng vernetzt ist auch mit Fools-Nazis aus der Aachener Region, Aachen-Düren. Und das fand ich hoch unsympathisch und mir gefiel das überhaupt gar nicht. Und deshalb war ich eher so im Handballbereich unterwegs und nicht im Fußball. Also lokal hat mich das nicht abgeholt. Ja.
Jetzt, damit wir einmal das Thema Belgien abfrühstücken, das ist schon besonders, insbesondere wenn man sich deinen Lebenslauf durchliest. Da taucht zum Beispiel der Begriff Kabinettschefin zweier Bildungsminister auf. Ich vermute, das ist so etwas wie Staatssekretärin, dass du in Belgien in diesem Gebiet warst.
Ja, das klingt immer ein bisschen in deutschen Ohren komisch. Also ich war nicht in der Regierung, aber ich habe für zwei Minister gearbeitet in einem Bundesland in Belgien, um das ein bisschen so zu übersetzen, damit man es gut versteht. Die deutschsprachige Gemeinschaft klingt so nach so einem Club von deutschsprachigen Leuten im Ausland und das ist aber die offizielle Bezeichnung von dem Bundesland. Es ist so wie Thüringen oder Sachsen oder Hessen oder so und auch mit ähnlichen Kompetenzen oder sogar mehr Kompetenzen. Egal, Kabinettschefin heißt dort, also es ist die Übersetzung aus dem französischen Chef de Cabinet und das ist so ein bisschen aus dem belgischen und französischen System noch von vielen, vielen, vielen Jahren. Das ist eine Mischung aus Büro, Chefin sozusagen und Staatssekretärin, so, das ist so eine Mischung dieser Stelle und genau, das habe ich für zwei Bildungsminister gemacht.
Davor hast du politische Wissenschaften und Geschichte, glaube ich, in Aachen studiert. Ist das der Weg, den du gehen wolltest? Also sagen, ich möchte in der Politik mitarbeiten, dann auch irgendwann politisch gestalten? Bist du von Anfang an so politisch interessiert?
Also politisch interessiert schon. So, ich bin aber, ich gebe gerne zu, ich habe nicht so langerhand geplant. Ich bin irgendwie immer so reingerutscht. Liegt vielleicht auch daran, dass meine Interessen so vielfältig sind. Genau, bin ich direkt in die Politik so reingerutscht, weil ich ich habe einen Studijob gesucht und da war einfach eine Stelle als Fraktionssekretärin offen, also als Mitarbeiterin einer Fraktion in dem Landtag sozusagen der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und da bin ich eingestiegen und voll eingestiegen, obwohl ich es nicht so geplant hatte. Und so von meiner Sozialisation war ich eigentlich bis dahin und auch noch ein bisschen danach im soziokulturellen Bereich unterwegs, gar nicht so sehr im Sport. Also ich habe da in einem soziokulturellen Verein, war ich auch im Vorstand und war ehrenamtlich ganz stark engagiert und so. Das war eher so meine Herkunft. Und dann habe ich sozusagen Politik studiert, aber gar nicht so fest im Blick gehabt, dass ich dann auch in der Partei aktiv sein wollte oder sowas ähnliches. Da bin ich so reingeschlittert.
Du warst, ich nehme an, während des Studiums wissenschaftliche Mitarbeiterin oder so kurz nach Abschluss an der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Was waren da deine Aufgaben, um die Beziehung zu Thüringen auch herzustellen?
Genau, ja. Das war nach meinem Abschluss, sogar schon in meiner Berufszeit. Das ist so eine Art Ausbildung, wenn man fertig studiert hat, nochmal in einem Kontext, also ein wissenschaftliches Museumsvolontariat, auch eine KZ-Gedenkstätte hat ja auch einen Teil Museumsarbeit. Es ist nicht nur, aber es ist ein Teil. Und genau, da war ich in Mittelbau-Dora in Nordhausen 2 Jahre und habe da vor allen Dingen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber auch an pädagogischen Materialien mitgearbeitet, die sozusagen entlang der Dauerausstellung eingesetzt worden sind für die pädagogische Arbeit, vor allen Dingen mit jungen Menschen. Ich habe auch selber so Wechselausstellungen, Sonderausstellungen mit konzipiert und sozusagen recherchiert, war ganz viel in Gotha im Archiv und habe ganz viel in alten Akten dort gesessen und habe da viel niesen müssen, weil es ganz staubig war. Genau, und habe da auch eben Ausstellungen produziert oder mitentwickelt und war aber auch Teil des Teams bei den Jahrestagen der Befreiung des Konzentrationslagers. Und das hat mich maßgeblich, würde ich mal sagen, sehr geprägt, weil ich dort das Glück hatte, noch mit Überlebenden des Holocaust in engerem Kontakt zu sein, sie zu begleiten über die Tage hinweg, die Veranstaltung hinweg. Es hat da meistens mehrere Tage Programm und auch die Angehörigen kennenzulernen. Das war ein großes Glück. Es hat mich auch sehr politisiert.
Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo jede Schülerin und jeder Schüler in Thüringen zumindest das Konzentrationslager Buchenwald besucht hat. Und heute gehört das nicht mehr zum regelhaften Programm der Schulen. Das passiert durch Fanprojekte, das passiert auch durch Schulen teilweise, aber es gehört nicht mehr dazu. Für mich war das eins der prägendsten Eindrücke in meiner Zeit als Schüler. Auch deswegen, weil das nicht jeder oder jede so gut verkraftet hat, dass die Eindrücke dort. Nun kann ich mir vorstellen, dass zu meiner Zeit die Museumsarbeit vielleicht noch etwas rustikaler war, als sie heute ist. Trotzdem die Frage, also es gibt diejenigen, die sagen, das nutzt nichts, das als Zwangsveranstaltung zu machen. Man muss einen Wille dahinter haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich alleine dorthin gegangen wäre, weil das ja auch nichts ist, was man, wie soll ich das vorsichtig formulieren, ohne böse, so gerne macht, wenn man weiß, dass das sehr bedrückend werden wird. Wie ist da deine Sicht auf dieses Thema, wo nun die Eltern, die Großmütter und Großväter, die berichten können, ja immer weniger werden? Wie schaffen wir es flächendeckend, die Kenntnis darüber, ja auch bei den Schülerinnen und Schülern vorzustellen, vorzuhalten, wie auch immer?
Das ist eine große Frage. Die ist wichtig, die Frage, aber sie ist ganz schön groß. Ich würde mal vielleicht mich annähern und werde da natürlich jetzt nicht zufriedenstellend was antworten können, weil wenn die Antwort so einfach wäre, dann wäre das Problem auch nicht da. Also erstmal ist Schule immer Zwangskontext. Im Gegensatz übrigens zum Sportverein. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Oder eben, wenn man als Fangruppe sich entscheidet, eben auch eine Gedenkstätte zu besuchen, was ja viele machen und sehr, sehr engagiert sind auch drin. Aber ich sehe trotzdem eine Qualität da drin, dass Schulen sagen, sie gehen in eine Gedenkstätte mit den Schülerinnen und Schülern, auch wenn es eben diesen Zwangskontext hat. Und zwar immer dann, wenn das gut vor- und nachbereitet wird und wenn es nicht nur so eine halbe Stunde, wir laufen mal kurz ins Krematorium ist, um es jetzt mal zu überspitzen, sondern wenn sich die Schule auch Zeit nimmt für vielleicht sogar ein Mehrtagesprojekt, wo man wirklich pädagogisch arbeiten kann. Ich war jetzt gerade auf dem Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit in Potsdam und da ist eine Studie vorgestellt worden. Da ging es um Muslimfeindlichkeit bei jungen Menschen. Und da ging es auch um sowas wie Gegennarrative und Möglichkeiten, was man dagegen machen kann. Und da war zum Beispiel so eine Frage, die gestellt worden ist, inwiefern zum Beispiel Besuche einer Moschee im Rahmen von Schule irgendwie gegen Vorurteilen Muslimen gegenüber helfen kann. Und die haben das überprüft und es hat einen Effekt, erstmal nur kurzzeitig, schwächt sich dann nachher wieder ab. Und die haben auch Kriterien entwickelt, die dann wieder helfen. Nämlich da geht's dann auch um eher so einen kooperativen Ansatz. Also nicht, man geht dahin, bekommt was erzählt, geht wieder, sondern dass man wirklich auch sich da sozusagen reindenken kann. Und ich glaube, das übertrage ich jetzt wieder auf KZ-Gedenkstätte. Ich glaube schon, dass solche Sachen Wirkungen hat. Es geht immer um die Form, die gewählt wird. Und wie ernsthaft eben auch eine Beteiligung von jungen Menschen bei Vor- und Nachbereitung zum Beispiel auch gesehen und animiert wird. Ich glaube nicht, dass alle einfach so in so eine KZ-Gedenkstätte gehen. Und ich habe das auch nicht gemacht. Also in meiner Schulzeit, in Belgien dann vor allen Dingen, das war dann die Zeit in meinem jugendlichen Alter ab 13, war ich dann in Belgien, nicht mehr in Deutschland. Da gehörte das damals nicht zum Programm. Und das heißt, ich habe das erste Mal eine Gedenkstätte kennengelernt in der Studienzeit und weil ich eben politische Wissenschaften studiert habe. Wenn ich was anderes studiert hätte, hätte ich es wahrscheinlich vielleicht bis jetzt nicht erlebt. Und das hat mich so sehr geprägt. Also insofern glaube ich, ist es wichtig, auch über Schule, aber eben auch über andere Wege Kontakt mit dieser Geschichte zu bekommen. Und wenn es Schule, können wir jetzt wenig Einfluss nehmen in unserem Bereich, wo wir so aktiv sind, aber dann wären es halt eben Fanprojekte und da finde ich es halt einfach toll, dass es ganz viele machen.
Mit großem Engagement, das muss man immer wieder sagen, mit großer Leidenschaft in den Fanprojekten. Du bist Referentin der Geschäftsstelle Netzwerk Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Ein Teil der Hörerinnen und Hörer wird schon jetzt bei dieser langen Bezeichnung das vermutlich sich nicht merken können, aber wie kam es dazu und was ist dein Aufgabenbereich? Ich weiß, der wird sicherlich sehr groß sein, aber vielleicht kann man das so grob ein bisschen clustern. Was sind so deine Themen, die täglich bei dir ankommen?
Genau, ja, das Netzwerk Sport und Politik gibt es schon viel länger als die Zeit, in der ich die Geschäftsstelle leite. Ich bin seit 7 Jahren dabei. Das Netzwerk Sport und Politik gibt es seit über 10 Jahren. Damals hat man das Netzwerk gegründet aus der Erkenntnis heraus, dass das Thema Rechtsextremismus, das stand damals besonders im Fokus, nicht gelöst werden kann durch den Sport alleine. Es braucht da eine Vielzahl an Organisationen, an ein großes Netzwerk. Und dort haben sich dann verantwortlich gefühlt Organisationen aus dem Sport, also DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund, Deutsche Sportjugend, die Landessportbünde und der DFB und von politischer Seite verschiedene Ministerien auf Bundesebene, auf Landesebene und auch die kommunalen Spitzenverbände. Man hat schon mal von dem Deutschen Städte- und Gemeindebund zum Beispiel vielleicht gehört oder Deutschen Städtetag. Und die sind alle dabei, zusammen auch mit der politischen Bildung, also Bundeszentrale. Und wir beschäftigen uns mit Themen auch mit Rechtsextremismus im Sport, aber eben auch mit Dingen wie gute Bewegungs- und Begegnungsräume, wie die gestaltet werden können. Also es gibt verschiedene Themenfelder. Das machen wir auf Augenhöhe und immer in einem Diskurs, um auch zu sensibilisieren, was zum Beispiel Sport leisten kann und was nicht und was Politik leisten kann und was nicht in dem Kontext.
Nun, das zentrale Thema Politik raus aus den Stadien mit einem, das wird ja häufig von denjenigen, kommuniziert, die selbst Politik intensiv nutzen. Ist es denn überhaupt möglich, ein unpolitischer Sport? Also sagen, versuchen wir es mal von der positiven Seite, dass tatsächlich Vereine sagen, ja, wir müssen neutral sein, wir müssen für alle offen sein, müssen niemand ausgrenzen. So, das ist ja an sich schon eigentlich eine politische Aussage, aber grundsätzlich verstehst du, dass die Vereine mit dem Thema Neutralität sich intensiv beschäftigen, aber bedeutet das eben auch, dass Vereine keine Position beziehen dürfen? Also wie ist das mit dieser Neutralität?
Da waren ganz, ganz viele Fragen gerade drin und ich fange mal mit dem letzten an. Wenn wir auf Vereinsebene gehen und der Frage von Neutralität, das verunsichert sehr viele. Diese Frage, die wird nämlich auch durch die extreme Rechte gespielt, gerade sehr aktuell auch, dass das immer wieder eingefordert wird, nicht nur im Sport oder auf Vereinsebene, sondern auch zum Beispiel im Bildungsbereich und bei zivilgesellschaftlichen Organisationen allgemein. Das ist also eine Strategie der Verunsicherung der neuen Rechten, das stark zu spielen. Grundsätzlich ist das Thema Neutralität aber auch ein Thema, was sozusagen in den Sportvereinen ist, nämlich immer dann, wenn man gemeinnützig ist. Und das Gemeinnützigkeitsrecht ist ein Steuerrecht und da geht es um Finanzierung vor allen Dingen, aber natürlich auch um sozusagen, wie Vereine funktionieren. Und was klar ist im Gemeinnützigkeitsrecht, dass es eine parteipolitische Neutralität geben muss. Idealerweise steht auch in Satzungen das drin, dass man parteipolitisch neutral ist und idealerweise eben parteipolitisch neutral und nicht politisch neutral. Und das ist genau diese Krux an der ganzen Geschichte. Sport ist wertebasiert. Wir haben in den Satzungen Werte, die wir hinterlegt haben, Kinder- und Menschenrechte zum Beispiel, oder wir beziehen uns auf die freiheitliche Grundordnung, die demokratische, oder wir sprechen von Fairness, von Respekt, von Teamplay, von Inklusion, Integration durch Sport als großes Feld, das jahrelang schon bearbeitet wird, Antirassismus. All solche Sachen stehen bei uns in den Satzungen drin. Das heißt, wir sind wertebasiert, wir sind nicht gesellschaftspolitisch neutral, aber parteipolitisch. Und das muss man sich erstmal so ein bisschen ausklamüsern. Das ist komplex und sich damit auseinandersetzen, um zu wissen, ab wann dürfen wir was machen und wo müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, mit ein bisschen Aufpassen und einer guten Beschäftigung mit dem Thema weiß man dann auch als Verein, dass man sich durchaus positionieren darf. Und das ist auch gedeckt durch die Abgabenordnung. Das ist sozusagen das Gesetz rund um die Gemeinnützigkeit und die Finanzierungsfragen von gemeinnützigen Organisationen. Da wird zum Beispiel gesagt, dass man sich öffentlich äußern darf als Verein im Bereich des Satzungszwecks, also zum Beispiel Sport. Zum Thema Sport darf man sich öffentlich äußern. Und wenn wir sagen, Sport ist mehr als Bewegung, dann gehört zum Sport ja vielleicht auch Engagement für bestimmte Gruppen, die eben auch im Sportverein sind. Das heißt, wir haben da schon auch eine größere Bandbreite an Feldern, wo wir uns durchaus regelmäßig öffentlich positionieren dürfen als Sportverein. Und es steht aber auch in der Abgabenordnung, in so einer Änderung, ganz klar drin, dass man sich auch vereinzelt zu tagespolitisch aktuellen Themen äußern darf, die nicht im Satzungssekt sind. Und als Beispiel haben die das vom Finanzministerium so genannt, dass sie geschrieben haben, zum Beispiel Sportvereine, die sich äußern zu Klimaschutz und Rassismus. Also wenn wir, das steht, also es ist nicht unser, das haben wir nicht rein verhandelt oder so, das haben die selber so als Beispiel gemacht, steht schwarz auf weiß auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums. Und das bedeutet, das heißt, also man ganz konkret, man kann sich auch tagespolitisch aktuell eben zu Themen äußern oder auf eine Demo gehen, die sich eben für Demokratie, für Antirassismus, für Klimaschutz einsetzt. Immer dann, wenn die natürlich nicht zu Gewalt aufruft, weil es muss schon immer im Rahmen sozusagen der Grundrechte und des Grundgesetzes sich alles abspielen. Aber in dem Feld dürfen auch Sportvereine sich positionieren und auch deutlich. Und das ist sozusagen etwas, was aber angegriffen wird. Das heißt, die Organisation, die rechtsextreme Organisation 1%, hat jetzt nach den ganzen Positionierungen, die Sportvereine in den letzten Monaten klar gemacht haben für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, die haben aufgerufen, Sportvereine zu melden bei Finanzämtern. Das ist jetzt noch nicht in der Masse passiert, Aber je nachdem, wer dann in einem Finanzamt sitzt, kann das natürlich passieren, dass das dann auch als Ansatz genommen wird, Sportvereine vielleicht mundtot zu machen, oder Sportvereine werden über solche Androhungen auch verunsichert. Und dann ist natürlich ein Teil der Strategie der Rechten schon aufgegangen.
Aber letztendlich können die Vereine, die jetzt geringe finanzielle und personelle Mittel haben, trotzdem gegen Ausgrenzung aktiv werden mit so einfachen Mitteln, indem sie sich klar positionieren, auch in ihrer Satzung und in ihrem öffentlichen Auftritt, und damit letztendlich ja auch ein klares Zeichen setzen. Also da braucht es nicht immer diese großen finanziellen Mittel oder Projekte. Man kann das auch mit solchen Dingen tun. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, was ich natürlich nicht darf, ist zu sagen, meine Vereinsmitglieder sollen die Partei wählen, die Partei. Aber ich kann gesellschaftspolitisch eine ganz klare Position beziehen, auch als Verein.
Genau, also man sollte immer aufpassen, nicht bestimmte Parteien zu bevorzugen oder zu benachteiligen, weil sie grundsätzlich diese Partei sind. Also ich habe eine gewisse Sympathie vielleicht, aber ich kann jetzt nicht anfangen, nur der SPD immer meine Vereinsräumlichkeiten zu überlassen. Wenn ich das mache, dann muss ich auch allen anderen Parteien meine Vereinsräumlichkeiten überlassen, weil das wäre sonst nicht parteipolitisch neutral. Aber man darf bei einer Besetzung eines Podiums, wenn man eine Podiumsdiskussion zum Beispiel macht, darf man durchaus sagen, man lädt nur die ein, die fachpolitisch besonders sich in den letzten Jahren hervorgetan haben, und dann sind das eben, ist das eine sachliche Begründung, warum bestimmte Personen mit aufs Podium kommen und andere nicht. Also so gibt es immer wieder Felder, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich da nicht in so eine Dynamik reinbringen lässt. Aber grundsätzlich positionieren, gesellschaftspolitisch, das dürfen Sportvereine. Und man darf auch, wenn es einen tagespolitischen Anlass gibt, auch eine Partei nennen. Also wenn eine Partei eine gewisse Äußerung gemacht hat und die steht entgegen der Werte, die man selber trägt als Verein und die idealerweise auch in der Satzung niedergelegt sind, dann darf man sich auch entlang dieser Äußerung, also nicht grundsätzlich gegen die Partei, aber entlang dieser tagespolitisch aktuellen Äußerung davon distanzieren und damit argumentieren, dass das eben den Werten des eigenen Vereins entgegensteht. Da möchte ich gerne nochmal Werbung machen für dieses staubige Ding Satzung, was ja oft so seit 1977 oder meinetwegen 2003 in der Schublade liegt und wo keiner mehr nachguckt, weil das halt eben irgendwie, also außer am Anfang, da unterzeichnet und bekommt es übergeben sozusagen, wenn man neu Mitglied wird. Diese Satzung ist so enorm wichtig. Das ist echt total zentral. Das ist die Geburtsurkunde vom Verein, das ist die innere Verfassung sozusagen. Und wenn wir handlungsfähig sein wollen, auch im Bereich Positionierung, dann brauchen wir nicht viel Geld. Das hast du richtig festgestellt. Ist natürlich immer geil, wenn man irgendwie coole Projekte machen kann mit viel Geld, aber das muss man nicht. Aber was total wichtig ist in diesem Moment und gerade vielleicht auch in diesen aufgeheizten Situationen gerade dieser Zeit, dass wir eine richtig gute Satzung haben, wo wir uns drauf berufen können und die wir idealerweise auch mit den Mitgliedern zusammen entwickelt haben. Also mit der Gruppe, also mit diesem Verein so, damit die Identität des Vereins da auch in dieser Satzung sich widerspiegelt. Und dann kann man sich positionieren.
Und eigentlich ist so ein Fußball- oder Sportverein die ideale Basis, um letztendlich auch Demokratie selbst zu leben, mitzugestalten, wenn auf Mitgliederversammlungen zu diskutieren. Soweit zur Theorie. In der Praxis muss man natürlich sagen, da muss ich nicht mal einen großen Fußballverein, der aus guten Gründen auch Diskussionsprojekt unter den Fußballfans ist, nutzen, sondern ich kann tatsächlich auch bei vielen Vereinen um die Ecke gucken, wo natürlich so eine demokratische Kultur gut auf dem Papier steht, aber faktisch ist jeder froh, wenn es irgendjemand macht, und viele Mitglieder sagen dann auch, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich will hier nur Handball, ich will hier nur Fußball spielen. Mich ärgert das immer, aber ich kann natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, dass man sagt, Mensch, ich habe einen stressigen Tag, ich will wirklich hier nur einfach spielen, will gesunde Haltung pflegen und lasst mich mit dem ganzen anderen in Ruhe. Ist aber grundsätzlich halt auch ein Problem, weil andere bestimmen dann, wie der Verein verläuft, und genauso läuft es eigentlich auch im Großen und Ganzen, oder?
Ja, also ich bin total dabei zu sagen, dass Sportvereine gute Orte der Demokratie sein können. Und ich sage aber nicht zwingend sind. Also natürlich gibt es Wahlen, aber wenn die Wahlen sozusagen immer so ablaufen, dass es immer die gleichen machen oder dass das sozusagen vererbt wird in der Familie, das kennen wir ja auch alle, dann ist das vielleicht auch nicht so super demokratisch. Also dann funktioniert es und ist auch erstmal okay, wenn das für die Gruppe okay ist. Das versuche ich in die Öffentlichkeit immer wieder zu bringen. Also ich bin sehr kritisch auch, was sozusagen Rollen von Sportvereinen betrifft, aber es gibt auch so eine Vorstellung, dass man so durchregieren kann im Sport und dann die Sportvereine sozusagen nur auffordern muss, ihr müsst das jetzt so machen und dann müssen sie es machen. Nee, Sportvereine sind autonome Gebilde, die sozusagen aus ihren Mitgliedern zusammen den Sportverein betreiben und bilden und den auch weiterentwickeln. Das heißt, das ist die Verantwortung von jedem einzelnen Mitglied, diesen Sportverein entsprechend zu gestalten. Es sind Gestaltungsräume, wo erstmal im Zentrum Sporttreiben steht. Aber wir wissen auch, dass alle gesellschaftlichen Themen, die im Sozialraum sind, also um den Sportverein herum, die sind auch im Sportverein. Also die gleichen Menschen, die sonst rumturnen im Dorf oder in der Stadt, die turnen halt eben auch vielleicht sogar wortwörtlich im Sportverein rum. Und die bringen, alle Menschen bringen ihre Themen mit. Und wenn Sportvereine zukunftsfähig sein wollen, nämlich zum Beispiel neue Mitglieder gewinnen möchten, junge Menschen halten möchten, dann braucht es eben auch eine Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen und so Vogel-Strauß-mäßig, das heißt Kopf in den Sand und wir machen jetzt nur Sport, ist teilweise okay, ne? Also das finde ich ist in Ordnung, dass man auch mal Bock hat, einfach nur sich auszupowern und dann wieder geht. Aber wenn es um Zukunftsfähigkeit des Vereins geht, dann geht es nur um gemeinsames Aushandeln, streiten lernen im Verein, das heißt auch wirklich die Themen mal angehen und dann auch zu schauen, wo sind unsere Grenzen als Verein? Also was ist denn unsere Wertebasis? Wie möchten wir zusammen miteinander leben im Verein? Und wo gibt es die roten Linien? Und die eben auszuhandeln. Und da gibt es kein Patentrezept. Also ich finde es auch ganz schwer, dass es von außen oft so diese Forderung direkt gibt von Ausschluss beispielsweise. Das ist an manchen Stellen sicherlich sinnvoll und auch wichtig, da eine klare Kante zu zeigen. Aber es gibt eben auch Momente, wo Ausschluss überhaupt nicht funktioniert, weil die Person ist dann immer noch im Dorf, ne, so, und aber dann gibt's einfach diesen Raum des Austausches nicht mehr und vielleicht auch des Widerspruchs nicht mehr, der ein Verein sein kann. Also lange Rede, kurzer Sinn so. Ich verstehe den Impuls zu sagen, ich möchte nur Sport treiben. Aber Sport ist halt wertebasiert und Sport ist halt nicht nur Bewegung, sondern miteinander ein Aushandlungsprozess, ist Selbstorganisation. Das ist ein Verein als kritischer Ort der Zivilgesellschaft und als demokratischer Ort. Und das heißt, es gibt auch eine Verantwortung von Vereinsmitgliedern und von Vorständen. Und diese Verantwortung heißt, verantwortungsvoll miteinander umzugehen, fair miteinander umzugehen, respektvoll miteinander umzugehen. Und das bedeutet vielleicht dann eben auch, oder nicht nur vielleicht, eben keine Diskriminierung oder eben gute Kommunikationsstrukturen im Verein zu haben, keine Gewalt oder eben gute, sozusagen empowernde Strukturen für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. So.
Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die merken sehr, dass du mit großer Leidenschaft für das Miteinander im Sport wirbst und arbeitest, aber auch im Ehrenamt machst du das. Du bist ehrenamtlich im Sportnetzwerk Nie Wieder sehr, sehr engagiert, das seit 17 Jahren den Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar organisiert, sodass es da rund um den Fußball verschiedene Veranstaltungen und Angebote gibt. Bist du so grundsätzlich mit dieser Entwicklung dieses Tages zufrieden, der ja schon eine sehr, sehr zentrale Bedeutung hat? Man wünscht sich natürlich immer, insbesondere wenn man mit so großem Engagement das organisiert, dass es mehr Resonanz gibt und dass man alle Vereine erreicht. Aber in der Zwischenzeit gibt es Ähnliches auch in Österreich. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das eine gute Entwicklung genommen hat, oder?
Ja, also Nie Wieder ist ja eigentlich entstanden aus Fans heraus, die sich verbündet haben, die eingefordert haben, dass Vereine sich ja auch nochmal mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen und eben diesen Erinnerungstag gegründet haben. Und inzwischen sind ganz viele Vereine und Verbände auch mit dabei und gestalten diesen Tag gemeinsam. Und das finde ich wirklich eine total tolle Sache, dass sich genau diese große Gruppe dieser Initiative immer wieder anschließen, auch Gedenkstätten, also Personen, die jetzt nicht an Vereinen gebunden sind, können mitmachen, auch Schulen. Also es ist echt ein ganz, ganz breites Netzwerk. Und das ist sehr ich würde mal sagen, lebt immer noch sehr aus dieser Identität einer Initiative heraus. Und das ist auch toll. Also das ist manchmal auch irritierend und schwierig für Menschen wie mich aus Verbänden, die da andere gewohnte Kommunikationsstrukturen haben. Und das ist aber total gut, weil wir da nochmal einüben, miteinander auszuhandeln, was denn eigentlich jetzt wichtig ist. Ich erlebe in dieser Initiative eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung mit den Themen. Es gibt ganz oft Schwerpunktthemen und da wird lange drüber nachgedacht, wie wird das bearbeitet? Wie können wir verantwortungsvoll mit diesen Themen umgehen? Was müssen wir vielleicht an Konfliktlinien auch darstellen, die bis heute bestehen? Und sehr kritisch auch zu sein mit aktueller Politik und sich da auch klar zu positionieren, das schätze ich sehr wert. So. Und gleichzeitig hast du es ja schon ein bisschen kritisch angemerkt, gibt es so eine gewisse Routine auch da drin? Und da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass das da nicht auch so ein Feigenblatt wird, sondern dass wir wirklich dann auch uns mit ernsthaft mit den Themen auseinandersetzen und es nicht nur ein Vorlesen von einem Text im Stadion ist. Ich erlebe aber auch, dass viele genau das machen. Also, dass sie dann auch Rahmenprogramm machen und Zeitzeugengespräche oder in Ausstellungen holen und ja, sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, noch eine offene Flanke oder ein Bereich, der noch nicht so gut ausgearbeitet ist, ist dein Amateursport. Also im Amateurfußball, das passt oft so von der Zeit nicht. Die spielen gerade da in dem Moment nicht. 27. Januar ist nicht so der richtige gute Zeitpunkt für Amateurfußball. So, das haben wir noch nicht so richtig gut im Griff, so, oder wir haben das noch nicht so richtig geschafft. Wobei ich aber auch sagen muss, dass auch Amateurvereine tolle Arbeit leisten bei uns und super aktiv sind. Aber das sind Dinge, die wir auch immer wieder kritisch uns angucken. Auch nach so vielen Jahren, glaube ich, einerseits eine Routine haben, aber auch immer noch streitbar sind selber, so.
Ja, und es ist wichtig, den Fokus auf den Amateurfußball, da bin ich ja sehr dankbar, den auch zu nehmen, denn da sind eben sehr viele Sportlerinnen und Sportler, die dort aktiv ist und du hast dort in der Breite und hast dort relativ wenig das Thema Erinnerungskultur etabliert. Das muss man einfach sagen, ist auch verständlich, warum das so ist, weil einfach die Ressourcen und Personen fehlen, aber grundsätzlich wäre es da schon wichtig, regelmäßig dran zu erinnern und da könnten die Verbände eine wichtige Funktion übernehmen, wenn sie das für sich erkennen letztendlich.
Ja, total. Und Vereine, wenn ich das noch sagen kann, auch, weil es muss ja nicht unbedingt so ein großes Metathema sein, aber Vereine haben ja selbst Vereinschroniken. Und da mal reinzuschauen, was schreiben, wie stellen wir denn eigentlich die Geschichte dar? Meistens, also sind ja Vereine so 1903 gegründet und dann gibt's da so eine Vereinsgeschichte, wir sind gegründet worden, dann sind wir zweimal Ligameister geworden und haben noch dies und das gewonnen, so. Und dann gibt's eine Pause zwischen 33 und 45 und dann steht dann wieder, ja, und 52 waren wir wieder Meister hier und da. So, und das ist halt eben, sich auseinanderzusetzen, welche Mitglieder hatten wir damals? Also, welche waren denn dann überraschenderweise plötzlich nicht mehr da? Also nicht überraschenderweise, weil der Verein mitgespielt hat in dieser ganzen Nummer und die Menschen ausgeschlossen haben. Also wirklich Menschen, die Vereinsmitglieder waren, die jahrelang anerkannt waren, die sich engagiert haben, die vielleicht auch wichtige Positionen im Verein hatten. So die Vereinsfamilie hat man zum Teil ausgeschlossen und das einfach nochmal mit zu recherchieren und das muss man als Verein nicht alleine machen. Ganz oft gibt es halt eben im eigenen Dorf oder in der Stadt sowas wie ein Stadtarchiv oder so HeimathistorikerInnen, die total Freude haben, wenn man auf sie zugeht und sagt, wir möchten gerne nochmal uns ein bisschen mehr auseinandersetzen. Oder es gibt Gedenkstätten, die unterstützen und so weiter und so fort. Also sich einfach mal mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, ist, glaube ich, für die eigene Arbeit im Verein auch total cool. So, und das motiviert vielleicht auch ein paar Leute, sich nochmal anders zu engagieren im Verein, die nicht unbedingt bis dahin so Rollen übernommen haben.
Wer mehr zu den Themen, die wir im Podcast besprochen haben, wissen will, kann auf die Internetseite schauen. Ich werde den Link entsprechend in die Sendungsnotizen packen, aber er findet auch einen Podcast von Nico und dir, Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Wie kam der Name zustande?
Oh, wir haben ganz lange überlegt. Wir hatten auch ganz witzige andere Namen, die da in der Verlosung waren. Und irgendwann haben wir eigentlich gedacht, wir möchten gern dieses Spannungsfeld immer wieder aufmachen. Darüber, was wir heute auch besprochen haben, zu sagen, der Sport ist halt eben auch gesellschaftspolitisch. Und wir versuchen, diese gesellschaftspolitischen Themen zu besprechen und nehmen uns immer noch mal was Neues vor. Und vielleicht sind wir oft, also dieses Tauziehen zwischen Nico und mir, das funktioniert nicht so gut, weil wir oft viel zu einer Meinung sind. Das gebe ich gerne zu. Aber wir versuchen eben genau dieses Spannungsfeld eben darzustellen zwischen einerseits sozusagen Sport und das, was so Sport leisten kann und macht und was aber auch an Wünschen und Forderungen auf den Sport kommt, was wir uns auch selber von einem guten Sport erhoffen und was eben auch so gesellschaftliche Themen betrifft.
Nun wirst du, und das ist die letzte Frage zu dir persönlich nochmal, nach dieser Aufnahme etwas Zeit für Erholung finden. Und in dem Zusammenhang habe ich gefunden, dass du eine große Leidenschaft hast, und das ist der VW-Bulli. 2017 wurdest du vom DLF porträtiert anlässlich des 70. Geburtstags des Bullis. Nun steht natürlich der als Sinnbild für das Wirtschaftswunder so nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD und ist dann auch so ein Symbol für eine Hippie-Bewegung und die Freiheit letztendlich. Was ist er denn für dich?
Oh ja, du hast echt gut recherchiert. Ja, mein Bulli. Er ist ein kleines Schneckenhaus, wenn ich unterwegs bin. Also ich nehme da so mein kleines Schneckenhaus mit und kann da durch die Landschaft fahren und sehr tolle Erlebnisse habe ich mit diesem Bulli schon gehabt, bin schon viel unterwegs gewesen in vielen Ländern, meist auch alleine und habe dadurch tolle Begegnungen mit Menschen auch gehabt und wenn ich rumfahre über so kleine Mini-Landstraßen, über Berge und Täler und Weiten und wie auch immer, so abenteuermäßig klingt das jetzt, ist aber auch manchmal so, dann ist das für mich so ein bisschen wie Fernsehgucken. Ich habe die ganze Zeit so ein ganz tolles Programm und sehe die Landschaft und komme mit den Menschen in Kontakt. Es ist aber auch noch was anderes, es ist nämlich ganz schön viel Arbeit, dieses Auto ist alt und es rostet an allen Ecken und Enden und ich bin ständig dabei, auch zusammen mit meinem Vater, der das wirkliche Know-how hat und ich bin eher so auf so Ausbildungsniveau 2-Jahrgang so ungefähr. Ich versuche die ganze Zeit dieses Ding zusammenzuhalten, dass es mir nicht auseinanderfällt, aber es ist auch schöne Arbeit. Es ist einfach auch ein Hobby, etwas mit den Händen machen zu können. Und zwischendurch habe ich dann zwar keine Lust mehr auf Schleifen und Spachteln und Schleifen und Entrosten und solche Sachen, aber eigentlich tut's gut, neben diesen ganzen Themen, die wir heute besprochen haben und dem vielen Nachdenken und dem vielen Sprechen, einfach für mich davor, vor mich hinzuwerkeln. Das ist ganz schön.
Du hast einen kleinen Faible für einen Motorsport, oder?
Ja, das ist eher so, der ist noch so vererbt und noch so ein Überrest. Also mein Vater hat früher Motorsport gemacht und ich bin da so reingerutscht, wie man das als Kind dann eben so ist, in so familiären Strukturen. Bin dann aufgewachsen auf vielen Rennstrecken und Rallye-Strecken irgendwie so an einem Seitenrand und in der Boxengasse. Und das war so das Hobby meines Vaters und das haben wir als Familie aber immer mitgelebt und da ist das so hergekommen, dann habe ich auch so ein bisschen was mitgemacht mal eine Zeit, aber das ist irgendwie gefühlt schon sehr lange her. Also ich habe eine Verbindung noch und zwischendurch denke ich mir, ich würde eigentlich gerne nochmal zum Nürburgring und gucken, wie es da ist und mir nochmal so ein Rennen angucken. Aber es ist überhaupt nicht so, als dass ich mich irgendwie jetzt gerade aktiv für Motorsport so weit interessiere, dass ich das verfolge, sondern das ist dann eher so etwas, ich komme zu meinen Eltern nach Hause und es läuft Formel 1. Also das ist dann eher so wieder der Kontakt zu meiner Kindheit und meiner Jugend. So.
Liebe Nina, schön, dass der Sport solche Menschen hat, wie du es bist, mit solchem Engagement. Danke dir für deine Zeit, die du genommen hast. Und natürlich wünsche ich dir erstmal eine gute Erholung und freue mich, wenn wir uns gegebenenfalls wiederhören. Vielen Dank für den Einblick in das Themenfeld, das nicht so einfach ist, aber von dir oder von euch mit einer großen Leidenschaft bearbeitet wird. Dankeschön.
Ja, danke dir, Dani. Das war ganz schön. Vielen Dank.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.